Ich hätte noch länger zuhören können. Fühlt man sich wie im Jazzkeller, da passt das Lied auch rein. Ich habe mich gefragt, ob das Manfred Siebers Handschrift war oder deine. Dritter Advent. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei heute, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Das ist ungefähr das einzige Gedicht, was ich kann, weil ich ganz schlecht in Auswendiglernen bin. Guten Morgen erstmal. Und als Kinder haben wir noch weitergeredet. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Einige haben genickt und mitgesprochen, genau. Ich habe überlegt, irgendwie das Mikro. Wir haben in letzter Zeit immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Mikro. Doch Richtung Kehlkopf oder so. Hört ihr mich so? Wenn ich üble Geräusche mache, sagt mir Bescheid. Nee, das liegt nicht am Handy. Aber wir können hinterher nach dem Gottesdienst noch nach Ursachen suchen. Sind wir schon dran. Aber das macht den Gottesdienst spannend. Da wird man immer mal wieder wach von dem Geräusch. Was gehört eigentlich zu Advent? Ich habe so ein paar Bilder mitgebracht und wollte euch fragen, ob die Figuren, die Personen zu Advent gehören. Ich habe Holger Knodel gefragt, ob er mir hilft, die Bilder dann hier an die Leine zu hängen. Holger, du guckst ganz entsetzt. Ja, ich habe eine Leiter hier stehen. Ich habe mir gedacht, Holger war Maler, der kann mit Leitern umgehen. Und vielleicht fangen wir da links an. Genau, ich gebe dir die einfach mal. Ich habe hier Wäscheklammern. Oliver, vielleicht kannst du auch noch helfen und Holger Wäscheklammern anreichen. Und vielleicht fangen wir da links an und tasten uns rüber vor. Und ich habe Bilder ausgedruckt. Hängt das mit Advent oder Weihnachten zusammen? Was würdet ihr sagen? Ja? Wer? Maria auf dem Esel und Josef. Genau, ich gebe dir das mal. Bild 2. Ja? Jesus. Könnte auch Levke sein, oder? Ne, ist mittlerweile größer. Ruhig nach links, lass mal den Tisch hier frei. Oliver, du bist gefragt, du musst Klammern reichen. Ach so, Entschuldigung. Du brauchst, glaube ich, 21 Stück, wenn wir alle aufhängen. Wenn. Ja oder nein? Advent, Weihnachten? Indirekt. Was ist das? So Weihnachtself, Weihnachtswichtel? Geschenke, ja, aber mit dem eigentlichen Advent und Weihnachten würde ich eher sagen, nein. Aber ja, irgendwie hat sich's eingeschlichen. Ich lege es mal hier hin, das hängen wir gleich da drüben auf. Viele. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Engel? Komm. Immer wieder, ja. Engel auf dem Feld, Engel bei Maria, Engel bei Josef. Den hängen wir auf jeden Fall auf, wobei ich glaube, Engel sehen nicht so aus. Wer ist das? Michelangelo oder wer hat das gemalt? Ist, glaube ich, schlecht zu erkennen. Auch nochmal ein Engel. Ich kürze es ab. Engel bei Maria könnte das sein. Der sieht aus wie ein Mensch. So stelle ich mir Engel tatsächlich eher vor als diesen. Mach ruhig, lass mal den Tisch hier frei, links und rechts davon. Genau, also Engel bei Maria. Ihr zögert, erkennt ihr den? Wer ist es? Guido Maria Kretschmer, auch Maria, aber definitiv nicht Advent, oder? Ja, ich höre hier König Herodes, Advent, Weihnachten, ja? Okay. So, ich weiß nicht, wie gut man es erkennt. Schafe, Hirte, Hirten auf dem Felde, jawohl. Nein? Genau, in der Weihnachtsbäckerei steht drauf, also ja, viele backen, aber Weihnachtsgeschichte biblisch oder so, Advent, nö, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, sehr schwer zu erkennen. Mehrere Personen, einer schreibt was, wird hier erkannt. Zacharias, wer ist Zacharias? Zacharias Zuckerguss, gibt es in irgendeiner Geschichte? Ja, genau, der Vater von Johannes dem Täufer. der stumm wurde, weil er nicht glaubte, dass seine Frau noch ein Kind kriegen würde. Handwerker, Zimmermann? Ja, Jesus, Josef. Josef war Zimmermann. Jesus hat wahrscheinlich das Handwerk von seinem Vater gelernt. Passt, würde ich sagen. Nikolaus? Bischof, ja. Ja, Nikolaus von Myra, Nikolaustag, 6. Dezember, in der Adventszeit, aber hat nicht direkt was mit Weihnachten zu tun. Ja, lege ich auch mal auf Seite. Nein? Weihnachtsbier? Zu ihm habe ich noch ein ergänzendes Bild. Der Wirt in der Weihnachtsgeschichte. Okay, war ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich würde sagen, der hat was zu tun mit Advent und Weihnachten. Ja, hängen ruhig mal beide. Hier wird schon gestammelt bei der Bezeichnung der Dreien. Heilige, Weise aus dem Morgenland, drei Könige. Hat was mit zu tun oder nicht? Ja, aber es kommt auch schon die kritische Frage. Zum einen steht nirgendwo, dass es drei waren. Zum anderen, Heilige oder Könige, Magier steht da. Zauberer, Sterndeuter, Anhänger einer fremden Religion. Also heilig im Sinne, was in Gemeinschaftskreisen als heilig bezeichnet wird. Ein Römer, ein Soldat, der einen Mantel verteilt. Mantel von Jesus kam hier, die Vermutung. Was kam hier? Martin, der Sankt Martin. Hat nichts mit Weihnachten zu tun. Irgendwie habe ich das alles immer vermischt als Kind. So, was ist jetzt was? Genau. Sankt Martin, ein Soldat, der Menschen Gutes getan hat. Das ist ganz schlecht wahrscheinlich zu erkennen. Steht auch Martin drauf, kleiner Tipp. Vater Martin. Sagt der jemandem was? Ist nicht Pinocchio? Vater Martin von Tolstoi, auch den habe ich mit dem Nikolaus auch immer vermischt, hat nichts mit Advent und Weihnachten zu tun, wobei es auch eine schöne Geschichte ist. Hatte ich, glaube ich, als Kind eine Platte von. Wisst ihr noch, was Platten sind? Sehr gut. Maria und Elisabeth, schwanger, also sehen aus wie ich ungefähr, aber ja. Begegnung vor Weihnachten, Advent, gehört dazu, finde ich. Der Weihnachtsmann, man munkelt, Coca-Cola hat ihn erfunden. So wie der hier guckt, ist da nicht nur Cola drin in der Flasche. Ich sag mal nein. Ochs und Esel? Ja? Ich sehe auch Kopfschütteln. Ochs und Esel stehen nirgendwo in der Weihnachtsgeschichte. Aber in Jesaja, in der Stelle, die wir auf Weihnachten, auf Jesu Geburt beziehen, da stehen Ochs und Esel. Ich lasse sie mal durchgehen. Nehmen wir mal mit dazu. Es war beim Stall und wahrscheinlich werden da welche bei gewesen sein. Eine Taube, eine Friedenstaube. Bitte nochmal? Der Friedefürst, ja. Könnte man die Verbindung? Friede auf Erde, verkünden die Engel. Heiliger Geist, genau. Die Sachen, die ihr genannt habt, hängen zusammen mit Advent, Weihnachten. Also Heiliger Geist wird oft in Form einer Taube dargestellt. Der Heilige Geist spielt auch eine Rolle. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir davon, dass Jesus vom Heiligen Geist gezeugt ist. Ich sag mal, gehört dazu. Auch wenn keine Taube vorkommt in der Geschichte. Da denkt man vielleicht eher an Noah. Erkennt ihr bitte? Vermutung, es könnten Hirten sein. Noch Tipps? Ich muss gerade selbst mal gucken. Also aus der Nähe erkennt man es. Der hat den Mund gelb verschmiert und der hat sowas, könnte eine Heuschrecke sein, in der Hand. Plagen. Johannes, genau. Johannes, ein skurriler Typ, der laut Matthäus und Markus mit Kamelhaarmantel unterwegs war und sich von wildem Honig und Heuschrecken ernährte. Und ja, der hat was mit der Adventsgeschichte zu tun. Oliver hat es eben schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe noch ein zweites Bild von Johannes mit. Genau, ein Gemälde. Guido Remi hat das gemalt. Hatte ich keine Ahnung von. Ich habe gegoogelt, muss ich gestehen. Johannes wird oft mit so einem Zeigefinger dargestellt. Vielleicht kann man es am Bildrand erkennen. Der Zeigefinger, der hinweist auf Jesus. Genau. Der passt auch noch zur Adventsgeschichte. Und das war's, genau. Die anderen hatte ich auch überlegt aufzuhängen, aber die lassen wir erstmal da liegen. Vielen Dank für eure Hilfe. Eure Frauen haben jetzt gesehen, ihr könnt auch zumindest Blätter aufhängen, vielleicht auch Wäsche aufhängen. Also wenn sie sich drücken wollen. Johannes, um den geht's heute. Und ich lese den Predigttext heute mal scheibchenweise vor aus dem Lukas-Evangelium. In Lukas 3 steht da einiges zu. Und da wird übrigens bei Lukas, wird Johannes nicht so skurril dargestellt, wie Markus und Matthäus ihn darstellen. Also da ist nicht von Kamelhaarmantel, von wildem Honig und von Insektensnacks die Rede. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war römischer Statthalter in Judäa. Herodes regierte als Landesfürst in Galiläa. Sein Bruder Philippus als Landesfürst in Iturea und Trachonitis, klingt wie eine Krankheit. Und Lysanias war Landesfürst in Abilene. Die Hohepriester waren Hannas und Kaiphas. Herausfordernd zu lesen, finde ich, diese Namen, diese Bezeichnungen. Warum schreibt Lukas das dahin? Warum erzählt er das? Lukas ist jemand, der gut recherchiert. Also am Anfang schreibt er schon, ich schreibe das alles hier zusammen, ich habe das gesammelt, um dir das weiterzugeben, lieber Theophilus, also irgendein Freund, Kumpel, Verwandter, was auch immer von Lukas, dem sammelt er die Geschichten von Jesus. Und er versucht das Ganze so ein bisschen auch einzusortieren in die Weltgeschichte. Also Tiberius, der herrschte von 14 bis 37 nach Christus, Pontius Pilatus war 26 bis 36 an der Macht. Also es wird so um die 30 nach Christus gewesen sein, so diese Einsortierung in die weltliche Geschichte. Gott und Weltgeschichte, das hat einen Zusammenhang. Ich vermute, das will Lukas hier deutlich machen. Aber er macht auch den religiösen Zusammenhang deutlich. Er nennt die Hohepriester zu der Zeit. Kaiphas, der war ca. 18 bis 37 nach Christus Hohepriester in Jerusalem. Und Hannas, das ist sein Schwiegervater, der war eigentlich gar kein Hohepriester mehr. Das wird hier einfach so zusammengefügt. Wer weiß, vielleicht, manchmal hat man ja so Schattenkanzler im Hintergrund. Und vielleicht war das Hannas dann in dem Fall. Er war vielleicht der eigentliche Entscheider aus dem Hintergrund. Und Kaiphas stand vorne. Gott spielt auch in der Weltzeit eine Rolle. Da rief Gott Johannes in seinen Dienst. Johannes war der Sohn des Zacharias und lebte in der Wüste. Zacharias hatten wir eben schon auf dem einen Bild. Hier. Johannes, ein Verwalter von Jesus, wahrscheinlich so ein halbes Jahr älter als Jesus, Sohn von Zacharias. Zacharias war auch mal Priester und hatte eben angekündigt bekommen, auch von einem Engel, deine Frau wird schwanger werden. Und er hat sich kaputt gelacht, weil seine Frau war so alt und er sagte, die kriegt doch kein Kind mehr, wie soll denn das gehen? Und so als Zeichen von Gottes Macht oder ja, wie auch immer man es bezeichnet, hat er seine Sprache verloren dann, so lange bis Johannes dann geboren war. Und seine Frau, eben Elisabeth, die war wiederum eine Verwandte von Maria, von Jesu Mutter. Wie genau die Verwandtschaft war, weiß man nicht. Cousine wird mal vermutet, Tante wird mal vermutet. jedenfalls eine Verwandtschaft. Und die Geschichte ja irgendwie auch ähnlich wie von Jesus. Also ein Kind, was eigentlich gar nicht mehr zur Welt kommen kann. Nach der Geburt von Johannes fragen die Menschen, die dabei sind, was wird aus diesem Kind einmal werden? Vielleicht habt ihr das über eure Kinder auch schon mal gedacht oder eure Eltern über euch, was soll aus dem nur mal werden? So war das hier aber nicht gemeint, sondern ich glaube, die Leute haben gemerkt, irgendwas ist da besonders dran. Schon allein, dass Johannes geboren wurde, war was Besonderes. Die Namensgebung war ungewöhnlich. Die Menschen meinten das wahrscheinlich, vermute ich, positiv. Da hat Gott wohl irgendwas vor mit diesen Menschen. Was soll aus diesem Kind einmal werden? Ja, und was ist aus ihm geworden? Er wird manchmal so ein bisschen freakig dargestellt, finde ich. Zog in die Wüste, wie gesagt, Kamelhaarmantel, ein Lendengurt, ein asketisches Leben, aß Heuschrecken und wilden Honig. Klingt so ein bisschen nach Dschungelcamp, finde ich, oder so eine Mischung aus Rüdiger Neberg. Manche kennen den vielleicht noch, so Überlebenskünstler. Reinhold Messler, nur nicht auf den Bergen, sondern in der Wüste. Ein bisschen aktueller vielleicht David Leichle, wer Seven vs. Wild guckt, oder der Gewinner der deutschen Alone-Staffel. Naja, und Johannes war auch ein bisschen Prediger, also vielleicht auch so ein bisschen von mir, ich sage skurriler Typ. Oder sagen wir vielleicht Bruder Tuck von Robin Hood. Eine skurrile Person. Und zu dem hat Gott gesprochen. Mit dem hatte Gott was Besonderes vor. Also ganz ehrlich, wenn ihr euch den so vorstellt, oder hier auf dem Bild, man erkennt es jetzt nicht so gut, seht, würdet ihr zu dem in die Seelsorge gehen? Würdet ihr bei dem eure Kinder in die Kinderstunde schicken? Ich frage jetzt lieber nicht, würdet ihr den predigen lassen, sonst sagt ihr noch, naja, dich lassen wir ja auch predigen. Dieser skurrile Typ hat eine ganz wichtige Rolle von Gott bekommen, hat eine ganz wichtige Rolle im Advent. Und er hat gepredigt. Seine Predigt. Also Johannes, durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen: Lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. So steht es im Buch des Propheten Jesaja. Eine Stimme ruft in der Wüste: Macht den Weg bereit für den Herrn. Ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Wow, positive Botschaft. Lasst euch darauf ein und lasst uns dieser Person, die hier angekündigt wird, die bei Jesaja schon angekündigt wird, den Weg ebnen. Also Jesaja fordert dazu auf und Johannes erinnert daran. Und die Leute, die kannten diesen Text, also viele der frommen Juden, kannten große Teile des Alten Testamentes auswendig. Nicht nur Advent ein Lichtlein kennt, sondern tatsächlich große Teile des Alten Testamentes, zumindest die männlichen Juden. Und Johannes wird als die Stimme verstanden, von der hier bei Jesaja geredet wird. Ein Wegbereiter Jesu. Advent heißt Ankunft. Und Johannes bereitet diese Ankunft von Jesus vor. Berge und Hügel sollen glatt gemacht werden, gerade gemacht werden, Straßen begradigt. Das sind die Vorbereitungen für einen Staatsbesuch. Wenn große Staatsoberhäupter in irgendwelche Städte kommen, da wird vorher genau geguckt, wo sind da irgendwelche Kreuzungen, die wir absperren müssen, wie können wir das Ganze so machen, dass die problemlos hier durchfahren können, wo muss vielleicht auch irgendwas abgebaut werden. Also Jesaja kündigt hier einen großen Staatsbesuch an, den Besuch eines Königs. Der soll mühelos einreisen können. Und Johannes bereitet diese Einreise, dieses Ankommen von Jesus vor. Wie macht er das? Er tauft Menschen und hält eine Taufpredigt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Redet euch nicht ein, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menschen, die das hören, also nicht so ruhig hören, wie ich das jetzt gesagt habe, sondern Johannes, das war ein Orientale, ich vermute, der hat das etwas impulsiver gepredigt. Ich habe kurz überlegt, ob ich auch mal hier so schreien soll, aber zum einen wollte ich euch das nicht antun, zum anderen hätte ich mich da ziemlich überwinden müssen. Aber die Menschen, die reagieren drauf. Ja? Bekommt eine Resonanz von denen, die wollen sich bekehren lassen. Die Menge, ich weiß gar nicht mehr, wie stand es hier in der Basisbibel, ich glaube Luther sagt die Menge, also die kommen reihenweise zu ihm und sagen, hey, und wir wollen jetzt neu machen, wir wollen uns taufen lassen, die wollen mit Gott ins Reine kommen und lassen sich von dieser Rede nicht abschrecken. Ich weiß nicht, wie uns das ginge, wenn wir irgendwie so ein bisschen neugierig sind auf den Glauben oder wenn wir vielleicht merken, oh, da stimmt irgendwas nicht ganz. Ich hoffe, ich spoiler nicht, aber ich rede gerade mit Teda, die sich gerne taufen lassen möchte. Und ich stelle mir gerade so vor, wir setzen den Tauftermin an und ich halte dann so eine Taufpredigt. Bin gespannt, was das mit Teda macht oder mit euch. Das erinnert mich ein bisschen so an meine Kindheit und Jugend. Ich komme aus Siegen in Nordrhein-Westfalen und ich glaube, ich habe von der Person auch schon ein paar Mal erzählt, im Gottesdienst, da gab es oft, wenn ich dann mal in die Stadt ging, also wir wohnten außerhalb, da gab es so einen Straßenprediger, so einen Weltuntergangsprediger, der hat mich so ein bisschen daran erinnert. Weiß nicht, ob es in Kiel auch so welche gab. Vor einigen Jahren gab es auch bei christlichen Großveranstaltungen immer mal welche, die dann mit so Schildern, Mahnschildern da standen oder mit einem Karton. Ja, ich erinnere mich an den Typen, als wenn er ähnlich angezogen war wie Johannes. War er wahrscheinlich nicht, aber vielleicht so ein bisschen altbacken. Und er stand dann auf einer Mauer oder auf einem Karton und hielt so eine ähnliche Predigt. Das Ende ist nahe. Ein skurriler Mensch, fand ich. Und mich hat es als Jugendlicher oder junger Erwachsener nicht wirklich angesprochen. Im Gegenteil, ich fand es eher peinlich. Und habe versucht, einen Bogen drum zu machen. Ich wollte als Christ nicht unbedingt mit ihm in Verbindung gebracht werden. Aber bei Johannes ist es anders. Die Menschen machen anscheinend keinen großen Bogen um ihn. Die laufen reihenweise dahin und hören ihm zu. Die lassen sich taufen. Die ließen sich den Kopf waschen von ihm bildlich und dann zum Zeichen nochmal untertauchen im Jordan. Johannes hat was bewegt. Die Leute fragten neu nach Gott und danach, wie sie ihre Beziehung zu Gott klären konnten. Johannes' Aussage ruht euch nicht aus auf eurer frommen Herkunft, er bezieht sich da auf Abraham, ruht euch nicht aus darauf, dass ihr euch irgendwann mal bekehrt habt und gesagt habt, naja Gott, ja, ich glaube, den gibt es. Ruht euch nicht aus auf frommen Worten, sondern tut was. Und irgendwie sprach er ihre Sprache. Er traf ihre Sprache und das ist mein erster Punkt für heute, die Sprache der Zeit reden. Wer ansprechend sein will, muss die Sprache der Zeit reden. Und anscheinend sprach Johannes die Sprache der Menschen dieser Zeit. Er war anscheinend ansprechend für sie. Er traf ihre Themen und er traf ihren Ton. So, ihre Sorge war anscheinend so, was müssen wir tun, um die Beziehung zu Gott wieder zu klären? Wie kann ich zu Gott kommen? Oder wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Eine Frage, wo sich auch Martin Luther noch intensiv mit beschäftigt hat. Und bei ihm hat es damals so ein Klickerlebnis gegeben, wo er sagte, naja, eigentlich kann ich gar nichts tun, sondern das ist doch Gnade. Und diese Frage, naja, ist es Gnade, muss ich nichts tun? Oder naja, ich muss schon was tun, um Gott zu gefallen? Diese Frage, ich glaube, die zieht sich bis heute durch. Und da gibt es Menschen, die beiden Seiten unterschiedlich stark bewerten. Aber so wie Johannes predigt, hört man es selten in Predigten. Ich lasse mal offen, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber anscheinend ist diese Frage nicht mehr so die Frage unserer heutigen Gesellschaft. Also ich habe selten Menschen diese Frage stellen gehört. Wenn Glaube gesellschaftsrelevant sein soll, dann muss Glaube doch auch die Fragen der Menschen aufgreifen, nach den heutigen Fragen fragen. Und ich glaube, es gibt unglaublich viele Menschen mit Fragen, mit Sorgen, vielleicht mehr als in vergangenen Zeiten. Zumindest fühlt es sich heute oft mehr an, ob es wirklich so war und ob die Sorgen, die Fragen so existenziell sind wie in anderen Zeiten, möchte ich gar nicht bewerten. Aber Fragen sind da. Fragen nach dem Sinn des Lebens. Fragen danach, geliebt zu sein. Bin ich geliebt? Von wem? Fragen nach Anerkennung, nach Wert. Welchen Wert habe ich eigentlich? Welchen Wert haben andere? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich eigentlich? Ist die Rente sicher? Schaffen wir das mit der Zuwanderung, mit dem Arbeitskräftemangel? Wie kann ich Beziehung leben? Beziehung zu Freunden, Beziehung in der Familie, zu meiner Partnerin, meinem Partner, zu meinem Ex-Partner, zu Nachbarn. Wie kann ich Beziehungen leben zu Kollegen, zu den Lehrern meiner Kinder, zu den Eltern meiner Schüler? Wie kann ich Beziehungen leben zu den Menschen in der Gemeinde, die mich anstrengen? Oder wie komme ich mit dem Druck in meinem Leben klar? Wie komme ich mit dem Druck im Beruf klar, in der Familie oder in dem, was von Familie übrig ist? Fragen gibt es auch heute. Viele von diesen Fragen, die ich jetzt formuliert habe, wären wahrscheinlich zur Zeit von Johannes überhaupt nicht verstanden worden. Was will der da? Rente? Deshalb hat Johannes über diese Fragen nicht geredet, aber die sind heute Fragen. Johannes hat über Fragen seiner Zeit geredet, die vielleicht auch mit dem Heute noch was zu tun haben. Die Predigt von Johannes war geprägt vom Geist seiner Zeit. Zeitgeist, das löst ja bei manchen Christen so eine Alarmglocke aus. Dieses Wort ist bei manchen negativ belegt. Ich finde, das ist Quatsch. Natürlich sind wir beeinflusst vom Zeitgeist. Natürlich müssen wir auch mit dem Zeitgeist umgehen. Natürlich müssen auch Predigten was mit dem Zeitgeist zu tun haben. Also was wir nicht müssen, ist uns dem Zeitgeist anbiedern, alles mitmachen, alles überall anpassen oder so. Aber damit umgehen, das müssen wir als Christen doch. Jeden Tag, jeden Moment. Also unser Leben ist doch geprägt vom Zeitgeist. Wenn wir über Gott reden, was ist dann unsere Sprache? Was sind dann unsere Themen? Sind die beeinflusst von oder gehen die auf den Zeitgeist unserer Zeit ein oder vielleicht auf vergangene Zeiten und sind damit gar nicht mehr relevant für Menschen heute? Gehen wir auf die Fragen unserer Zeit ein? Also wir haben als Christen ja nicht alle Antworten. Schön wäre es, dann würde es vielen von uns besser gehen, wenn wir auf alle Fragen, die uns betreffen, Antworten hätten. Oft haben wir genau als Christen genau die gleichen Fragen wie Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Aber das Schöne, wir kennen jemand, der die Antworten hat. Jesus, Gott. Wir sind mit den Fragen nicht allein. Wir müssen über die Fragen unserer Zeit reden, ihnen Raum geben. Auch dazu stehen, dass wir auch diese Fragen haben. Aber dass wir die Hoffnung haben auf einen Menschen, auf einen Gott, der die Antworten dieser Fragen kennt. Und das gilt nicht nur für mich in der Predigt, dass ich da auf die Fragen der Zeit eingehen muss, sondern wir alle als Christen, auch in Familie, im Jugendkreis, in der Bibelstunde, im Hauskreis. Ich glaube, Fragen unserer Zeit sind individueller geworden. Da gibt es nicht mehr die zwei, drei ganz großen existenziellen Fragen, sondern das sind viele Dinge. Und was für eine große Chance liegt da drin, in einem kleinen Kreis, wie in einem Hauskreis, darüber zu reden. Ich glaube, die Zeit von so Großevangelisationen, wie man sie früher kannte, die ist ein Stück weit vorbei. Da, wo ganz große Antworten gegeben wurden. Jetzt könnte man sagen, ja, warum habt ihr denn da bei Live on Stage mitgemacht? Oder warum haben wir da mitgemacht Anfang des Jahres? War ja auch eine etwas größere Evangelisation. Aber wer sich darauf eingelassen hat, hat gemerkt, da ging es immer wieder nicht in erster Linie um die Veranstaltung, sondern um das, was davor und danach passiert, im Kleinen, im einzelnen Gespräch mit den Menschen, die wir dahin einladen wollen. Also nicht das Große, sondern im Kleinen, da liegt eine unglaubliche Chance. Auch in einem kleinen Jugendkreis, auch in kleinen Gemeinden, bei all den Herausforderungen, die das mit sich bringt, da liegt auch eine Chance. Auch in Hauskreisen und Veranstaltungen, die eben kleiner sind, persönlicher. Letzte Woche haben wir keine große Adventsfeier gemacht mit allen zusammen, sondern haben kleine Runden gemacht. Ich glaube, 5 oder 6 kleine Treffen gab es da. Und zumindest das Treffen, wo ich war und von denen, wo ich was von gehört habe, da war eine richtig tolle Gemeinschaft. Da liegt eine Chance drin. Wir denken oft in großen Zahlen, aber auch im Gemeindekontext hat man in den letzten Jahren festgestellt, hey, im Kleinen liegt auch eine Chance. Und Gott ist aktuell. Deshalb lasst uns von dem reden, deswegen muss Reden über ihn auch aktuell sein. Manchmal ändern sich Themen, manchmal ändern sich Sachen. Nicht Gott ändert sich. Und ich glaube, es gibt keinen Weg zu Gott außer über Jesus. Aber was sich ändert, sind manchmal die Themen und die Art und Weise, wie über ihn geredet wird. Und es bringt nichts, wenn wir als Christen über Fragen reden, die überhaupt nicht gestellt werden. Die Bibel, Texte wie der von Johannes, die wollen ins Heute übersetzt werden. Und ja, Übersetzung hat immer die Gefahr, dass es auch Übersetzungsfehler gibt. Aber ich glaube, das Risiko müssen wir eingehen. Und ich traue Gott durchaus zu, dass er mit unseren Übersetzungsfehlern umgehen kann und dass er die korrigieren kann, damit arbeiten kann. Also die Sprache unserer Zeit sprechen, wenn wir über Jesus reden. So wie Johannes die Sprache seiner Zeit gesprochen hat. Keine frommen Floskeln, sondern eingehen auf die Fragen unserer Zeit. Die Botschaft von Johannes, die hat ins Nachdenken gebracht und die bringt ins Nachdenken. Auch seine Botschaft bringt ins Nachdenken über das Leben, über den Sinn des Lebens. Johannes stört auch die Menschen damals. Er rüttelt wach. Und ich glaube, wir Menschen haben immer wieder Störungen nötig. Wenn wir nicht manchmal gestört werden so in unseren Routinen, dann schläft vieles ein, dann schläft auch unser Glaube ein. Wir haben Störungen nötig in unserem scheinbar bequemen Alltag. Und ich wünsche uns Menschen wie Johannes, die uns auch in unserem Glauben, in unserem Leben immer mal wieder so ein bisschen stören, so ein bisschen wachrütteln auf die eine oder andere Weise. Spannende Frage ist, an welchen Punkten, bei welchem Thema muss ich mal gestört werden? Müsst ihr mal gestört werden? Das ist eine Frage, die kann jeder wahrscheinlich nur für sich beantworten oder noch besser Gott für uns beantworten. An welchen Punkten will Gott uns wachrütteln? Oder wo können wir Menschen wachrütteln und dabei ihre Sprache sprechen, im Wissen, ich weiß gar nicht, wo die eigentlich wirklich wachgerüttelt werden müssen. Das ist ja auch so ein frommer Fehler. Man weiß immer für die anderen, was richtig ist, für die anderen. Da ist die Bibel, glaube ich, auch anders. Egal, weiter im Bibeltext. Die Leute fragten Johannes, was sollen wir denn tun? Also es wird konkret. Und er antwortete, wer 2 Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Es kamen auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten Johannes, Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn auch Soldaten. Und wir, was sollen wir tun? Er antwortete, misshandelt oder erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Mein zweiter Punkt, der wird kürzer als der erste, der dritte wird der kürzeste. Zweiter Punkt, Glauben heißt etwas tun. Das ist Johannes Botschaft. Ruht euch nicht auf eurer frommen Herkunft aus. Ruht euch nicht darauf aus, dass ihr euch vielleicht vor 30 Jahren mal für Jesus entschieden habt oder vor einem halben Jahr und macht dann alles weiter wie bisher. Glauben hat Folgen. Nicht nur reden, sondern auch tun. Und Johannes gibt ziemlich konkrete Anweisungen. Manches davon hat mit sozialer Gerechtigkeit, mit Teilen, mit Abgeben, mit Notleidenden helfen zu tun. Kein Thema wird in der Bibel so oft kritisiert wie soziale Ungerechtigkeit. Da ist viel öfter die Rede von, als von manchen frommen Lieblingsthemen, die wir heute meinen, daraus zu lesen. Johannes sagt auch nicht, lies die Bibel, bet jeden Tag. Wer kennt das Kinderlied noch? Da habe ich damals noch gesungen. Sagt er hier auch nicht, sondern er bezieht vieles wirklich auf das Umsetzen im Leben. Fromm ist, wer Frommes tut. An den Menschen sollen wir was tun. An den Menschen soll unsere Beziehung zu Gott erkennbar werden. An den Menschen sollen wir Gottes Liebe leben. Glaube heißt auch etwas tun. Und Johannes macht hier ganz konkrete Anweisungen, die ja teilweise so naheliegend sind, so einfach sind. Keine unmöglichen Forderungen, sondern ganz im Rahmen des Machbaren. Also an die Zolleinnehmer, naja, fordert nicht mehr, als ihr sollt, als vorgeschrieben ist. Naja, ist ja eigentlich logisch, oder? Also gar nichts Weltbewegendes Großes, aber anscheinend lief das nicht. Oder an die Soldaten, naja, es soll keiner misshandelt werden, würden wir jetzt denken, ja klar, muss man doch nicht drüber reden. Doch, anscheinend mussten wir drüber reden. Manchmal ist das Umsetzen von Gottes Willen so naheliegend und trotzdem machen wir es nicht manchmal. Johannes ist hier unglaublich lebensnah, vielleicht nicht an unserem Leben, weiß nicht, wer von uns Zolleinnehmer ist oder Soldat. Aber die Menschen, die da waren, da ist er drauf eingegangen. Und er sagt, Glauben heißt etwas tun. Später in Vers 18, ich überspringe jetzt ein paar Verse, heißt es, mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf. So verkündigte er die gute Nachricht. Also hier steht nicht, so wusch er ihnen kräftig den Kopf und ließ eine Bußpredigt vom Stapel, die alle zittern ließ, sondern hier steht von guter Nachricht. Und gute Nachricht nicht nur für denjenigen, denen infolge seiner Predigt Gutes getan wird, sondern auch für die Menschen selbst, die das hören und die merken, hey, es ist so einfach, meine Gottesbeziehung auch in den Alltag zu integrieren. Auch für die ist das eine gute Nachricht oder ein Evangelium, der Fachbegriff oder das übersetzte Wort. Evangelium kommt ja in unserem christlichen Kontext öfter vor. Es sind aber eben nicht nur Worte, nicht nur das Evangelium, was ich lese, sondern Evangelium, gute Nachricht, wird sichtbar. Sie ist ganz konkret sichtbar geworden in Jesus. Jesus ist sichtbar gewordene gute Nachricht. Und Jesus ist tatgewordenes Evangelium. Und er kann durch uns, wenn er in uns wirkt und durch uns wirkt, sichtbar werden, Tat werden. Johannes fordert die Menge auf, ruht euch nicht aus auf eurer Tradition, lasst eure Gottesbeziehung sichtbar werden. Wozu würde Johannes uns auffordern? Also allgemein auch auf dieses, lasst eure Gottesbeziehung sichtbar werden, aber wozu konkret? Wie kann das für uns aussehen, für jeden Einzelnen und jeder Einzelne von uns? Ich finde, es lohnt sich immer mal wieder darüber nachzudenken. Wie kann mein Glaube konkret werden? Bei Johannes sind das alles kleine Dinge. Also wir müssen jetzt nicht denken, wir müssen, wer weiß, was für eine Aufgabe erledigen, die uns erschlägt, die uns unter Druck setzt. Sondern was kann das Naheliegende sein für uns? Das, was uns nicht überfordert, aber was wir umsetzen können. Vielleicht, wenn ich auf einem Parkplatz eine Person sehe, die sich abmüht mit ihren Einkaufstaschen oder die ins Auto reinzuladen, dass ich ihr helfe beim Einladen. Oder vielleicht kennen manche noch den, ich glaube, ist mittlerweile schon länger verstorben, ja, muss er sein, den Prediger und Evangelist Paul Deitenbeck. Der hatte immer so ein paar Bonbons in der Tasche und immer wenn er Kindern begegnet ist, hat er Bonbons gegeben. Könnte man heute wahrscheinlich so nicht mehr machen, weil dann die Eltern Angst hätten, was ist das für ein Onkel, böser Onkel, der da Süßigkeiten verteilt. Zu der Zeit passte das noch und es war einfach so ein Zeichen, hey, ich hab dich lieb, ich kenne dich nicht, aber ich hab dich lieb, ich möchte dir was geben, weil Gott mir was gibt und weil Gott dich lieb hat. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte von einem älteren Mann gehört, der im Bus saß und da kam ein junges Mädchen, 12-jähriges Mädchen rein, hochroter Kopf und außer Puste und man sah ihm an, dass sie fertig war von der Schule, von irgendwas, was sie erlebt hatten. Und der ältere Mann hat ihr seinen Sitzplatz angeboten. Ein bisschen ungewöhnlich. Ich bin andersrum erzogen worden, den Älteren den Platz frei zu machen. Das gebietet eigentlich der Anstand. Das Mädchen hat das anscheinend auch irritiert. Sie hat, ihr roter Kopf wurde noch roter, aber sie hat es dann angenommen und hat sich hingesetzt und es hat ihr einfach gut getan. Nächstenliebe umsetzen, vielleicht auf kreativ anderen Wegen. Vor einigen Jahren habe ich über eine Frau gelesen, die hat dann auch ein Buch rausgebracht über diese Geschichte. Das Buch heißt Hausbesuche, wie ich mit 200 Kuchen meine Nachbarschaft eroberte. Die Frau hat Kuchen gebacken, wahrscheinlich nicht alle 200 gleichzeitig, sondern nach und nach und ist mit den Kuchen in die Nachbarschaft gegangen. Sie konnte backen, die Kuchen haben offensichtlich geschmeckt. Sie hat damit Menschen eine Freude gemacht. Warum mache ich sowas eigentlich nicht? Okay, ich kann nicht backen, aber warum komme ich nicht auf so Ideen? Mich hat das nachdenklich gemacht. Oder wie sieht es aus mit Spenden? Ein Bekannter von mir sagte mal, Gott will uns doch beschenken. Manchmal kann er das aber nicht, weil wir die Hände schon voll haben. Da kann er uns gar nichts Neues in die Hand drücken. Vielleicht müssen wir manchmal so abgeben, dass wir wirklich mit leeren Händen dastehen, dass Lücken entstehen, damit Gott die Hände wieder füllen kann und die Lücken wieder füllen kann. Fand ich spannend. So tick ich nicht. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht vor meiner Predigerausbildung. Da versuche ich auf die Zahlen zu gucken, aber das hat mich nachdenklich gemacht. Die Bußpredigt des Johannes, die hätte auch mir gegolten. Ich habe neulich zu jemandem gesagt, wenn ich predige, dann mache ich das ganz oft auch für mich. Nicht, weil ich weiß, wo es lang geht, weil ich die Antworten habe, sondern weil ich über die Themen nachdenken muss. Vielleicht von Johannes oder Ähnlichen wachgerüttelt werden muss. Glauben heißt etwas tun, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist jetzt schneller vorbei, verspreche ich. Der dritte Punkt, Jesus stellt die Reihenfolge auf den Kopf. Jesus stellt alles auf den Kopf, immer wieder. Das können wir in vielen Geschichten lesen, wo er Dinge auf den Kopf gestellt hat, wo Menschen feste Erwartungen hatten und Jesus hat es irgendwie ganz anders gemacht. Und das fängt schon vor seiner Geburt an. Eine nicht verheiratete Frau, Maria, im Stammbaum von Jesus, wenn man dann nachliest, da ist eine Hure drin, da ist ein König, der fremdging drin, da ist eine Ausländerin aus einem relativ verachteten Volk, eine Moabiterin drin, die sich noch dazu, hochschlief, könnte man sagen, zu einem Mann legte, den sie noch gar nicht so richtig kannte und da eine Beziehung einging, während der schlief. Also während er schlief, legte sie sich dazu. Und ja, die beiden sind im Stammbaum von Jesus aufgezählt. Dann, Gott wird Mensch, völlig undenkbar. Das gibt es in keiner anderen Religion. Götter sind Götter, das sind höhere Wesen. Die lassen sich nicht herab, Mensch zu werden. Die kommen vielleicht mal auf die Erde, um da durchzugreifen oder um ihren Spaß mit den Menschen zu haben. Aber ein Gott, der Mensch wird, der wirklich alles durchlebt, von in die Windel kacken bis über Pubertät bis hin einen Leidensweg und ein qualvolles Sterben auf sich zu nehmen, das ist völlig undenkbar eigentlich. Aber unser Gott macht das. Der kommt nicht in einem Palast zur Welt, sondern in einem Stall. Ein König in einer Krippe. Da kommen nicht Staatsmänner zu Besuch, sondern Hirten, hatten wir eben auf dem einen Bild, und Zauberer aus irgendeinem fremden Land. Das Ganze nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem. Bethlehem war ein Kaff, also nicht in Berlin oder Kiel ist auch ein Kaff, aber für viele nicht in Berlin oder Hamburg oder in New York oder Frankfurt, sondern in Karlsminde, Süderbrarup, Großkummerfeld, in Oberschelden bei Siegen, wo ich herkomme. Jesus dreht die Vorzeichen um. Seine Mitarbeiter, seine Jünger, seine Freunde, das sind Zeloten. Zeloten, das war eine feindlich gestimmte religiöse Gruppe. Also die haben mit Waffengewalt auch notfalls ihren Glauben durchgesetzt. Und die waren den Römern spinnebös. Und da waren Zöllner bei. Zöllner, die haben mit den Römern zusammengearbeitet. Diese beiden Gruppen auf einem Haufen, das konnte eigentlich gar nicht funktionieren. Aber Jesus hat sie zusammengebracht. Da waren Fischer bei, die Drecksarbeit machten. Und die Leute, zu denen Jesus ging, die waren meistens am Rand der Gesellschaft, am einen oder am anderen Ende. Also entweder die Upper Class, also er hatte auch mit Priestern, mit Schriftgelehrten, Pharisäern zu tun, Oder die Underdogs, die Zöllner, die Kranken, die Unreinen, Ehebrecher, Prostituierte, Wirtschaftsbetrüger. Zu denen geht Jesus. Jesus geht zu uns, zu allen. Er dreht die Vorstellungen um. Und Jesu Aussage, wo er auch eine Vorstellung rumdreht, ist nicht, ihr müsst das alles tun, um zu Gott zu kommen. Also die Predigt von Johannes, der uns zum Handeln auffordert. Jesus sagt, das müsst ihr nicht tun, um zu Gott zu kommen, um euch Gottes Anerkennung oder Liebe zu verdienen. Das müsst ihr nicht tun, damit ich zu euch komme, sondern Gott ist zu euch gekommen. Er ist heruntergekommen für euch. Wo Johannes sagt, die Axt ist schon angelegt, sagt Jesus, ja, die Axt ist angelegt an das Holz, an das ich mich später schlagen lassen werde, ans Kreuz. Ich lasse mich selbst an dieses Holz schlagen für euch, weil ihr meinem Reinheitsgebot gar nicht entsprechen könnt. Deswegen erfülle ich es für euch. Weil wir uns nicht aufmachen können zu Jesus, deswegen ist er zu uns gekommen. Advent, Weihnachten. Mit liebenden, weit ausgebreiteten Armen. Und er sagt, kommt her zu mir. Weil ihr das von euch aus nicht könnt, bin ich hier. Ich breite meine Arme aus für euch. Ich komme euch entgegen. Und wenn wir das begreifen, wenn wir Jesu Leben, Jesu Predigt begreifen, wenn wir das ansehen und verinnerlichen, wenn wir uns bewusst machen, dass er die Vorzeichen gedreht hat, ich glaube, dann kann uns das noch viel mehr in Bewegung versetzen und wachrütteln als die Predigt von Johannes, die nicht schlecht war, die in seine Zeit passte. Aber vielleicht kann uns heute anderes mehr in Bewegung setzen. Denn das, was Jesus uns da anbietet, das ist einfach unglaublich. Das schenkt er uns. Und das verändert Menschen, das verändert auch unser Tun. Das erzeugt das, was Johannes Bußpredigt auch erzeugt hat. Dass unsere Beziehung zu Gott in unserem Leben sichtbar wird. Also lassen wir uns doch aufrütteln von Johannes. Lassen wir uns doch aufrütteln von Jesus. Welche konkrete Anweisung, die in unserer Machbarkeit liegt, würde Johannes uns heute geben? Lassen wir uns wachrütteln von Jesus, der einen Weg bereitet hat. Wir können auch für ihn einen Weg bereiten zu den Menschen, in dem unser Glaube sichtbar wird. Nicht mit frommen Floskeln, sondern durch unseren Umgang mit Menschen, indem wir seine Liebe mit Worten und Taten weitergeben. In Worten, die Sprache unserer Zeit sprechen und in Taten, die weitergeben, was er uns gibt. Das müssen wir nicht allein machen, sondern er will uns dabei helfen. In einem Vers in Jesaja 3, Vers 33 heißt es, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Also vielleicht auch Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn wir ihn anrufen und bitten, dann können da große, unfassbare Dinge passieren, die wir uns nicht vorstellen können. Da handelt Jesus durch uns. Und vielleicht ist das der störende Ruf des Johannes in unsere Zeit. Wenn wir Jesu Liebe verinnerlichen, dann bewegt sie uns. Wo wir Gottes Liebe annehmen und nicht festhalten, nur für uns, sondern weitergeben, da passiert etwas. Gutes tun ist schön und gut. Aber wenn wir für Gott, mit Gott und durch die Kraft, die Gott uns gibt, Gutes tun, dann können, wie es in diesem Jesaja-Text steht, unfassbare Dinge geschehen. Dann können sich Himmel und Erde berühren. Und das wollen wir jetzt singen. Amen.